Wir wollen uns heute mit dem Thema Segen beschäftigen. Segen in der Bibel, und ich stehe vor einer kleinen Herausforderung für die Predigt, für die ich zu Hause zwei Predigten, also es war eigentlich eine Predigtreihe in meiner Heimatgemeinde, habe ich zwei Predigten gebraucht für das Thema, und jetzt stehe ich vor der Herausforderung, das in einer Predigt unterzubringen, und ich habe 40 Minuten. Das heißt, es wird ein bisschen sportlich, aber wir kriegen das hin. Segen. Was ist Segen? Heutzutage ist der Begriff auch in unserer Gesellschaft noch weit verbreitet. Gerade wir Christen wünschen uns Gottes Segen zum Geburtstag. Man benutzt die Unterscheidung, ich habe es jetzt in YouTube Shorts gesehen, Fluch und Segen von irgendeinem, der auf jeden Fall nichts mit dem Christentum am Hut hat. Bei uns Christen ist es modern geworden, Kinder zu segnen. Es gibt manchmal den Geldsegen, den jeder sich wünscht. Oder auch am Mittagstisch betet man vielleicht dieses bekannte Gebet: Segne diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Aber ich möchte heute gerne auf den biblischen Begriff Segen eingehen, mit euch ein paar Stellen angucken. Ihr seht in eurer Übersichtsliste, dass es vier Stellen gibt, die wir betrachten wollen. Ich hoffe, wir kommen hier alle vier durch. Und mein Ziel ist, dass wir Segen besser verstehen und das nicht mehr nur ein Wort ist, was wir als Christen immer gebrauchen, aber von dem wir eigentlich gar keine Ahnung haben, was es überhaupt bedeutet. Und dafür müssen wir eine grundlegende Einleitung erstmal machen. Und zwar die Frage möchte ich in diesen Raum stellen und mit euch kurz beantworten, weil die auch wichtig ist, um das Thema Segen zu verstehen. Worum geht es in der Bibel? Wenn ihr die Bibel zusammenfassen solltet mit ihrem Inhalt, und zwar kurz und knackig, nicht ellenlange Seiten schreiben, worum geht es? Einer würde sagen, um Gott, um den Menschen, um den Erlösungsweg des Menschen. Alles nicht schlecht. Das hätte ich bis vor ein paar Wochen auch noch beantwortet. Ich schmeiße mal eine These in den Raum. Gott will wohnen in Gemeinschaft mit seinem Volk, dem Menschen, an einem heiligen Ort. Das ist der zentrale Inhalt der Bibel. Nun, Jonas, wie kommst du auf sowas? Ich möchte das ganz kurz erklären. Wir fangen an im Garten Eden. Gott schafft den Menschen in einen Ort hinein und geht dort umher, wo der Mensch wohnt. Das ist der Garten Eden. Und er spricht mit dem Menschen. Er wendet sich ihm zu. Nach dem Sündenfall muss der Mensch den Garten Eden verlassen. Er ist außerhalb des Reiches Gottes. Aber ein paar Kapitel später, schon in Kapitel 12, sagt dann Gott zu Abraham damals noch: Geh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dort sollst du sein. Abraham geht hin und später sein Enkel Jakob begegnet dort Gott. Im Traum, in einer Leiter, sieht er ihn vom Himmel, und er wird erschrickt und er wird mit Furcht gefüllt und ruft: Der Herr ist an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und nannte den Ort Bethel, was übersetzt heißt Haus Gottes. Also auch in der Patriarchenzeit sehen wir, also Patriarchen Abraham, Isaak, Jakob, dass dort Gott wohnen möchte bei seinen Menschen, bei denen, die er sich auserwählt hat. Josef geht dann nach Ägypten und später zieht auch Jakob hinterher. Das Volk wird unterdrückt und es befindet sich in der Gefangenschaft in Ägypten. Und dann steht dort im zweiten Buch Mose, dass Gott die Stimme seines Volkes hörte und wahrnahm. Und Gott befreite das Volk Israel aus Ägypten und führte sie wieder in das verheißene Land nach Kanaan. Und er sagte ihnen: Auch dort möchte ich unter euch wohnen. Und zwar können wir das einmal kurz aufschlagen in Exodus 15, Vers 17. Oder ihr könnt mir auch einfach zuhören, wenn ich es lese. Wir springen heute ein bisschen mehr. Im Schilfmeer lief, als sie jetzt gerade draußen waren, steht dort: Du wirst sie bringen, das Volk, und pflanzen auf dem Berg deines Erbteils die Städte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Nun, wir sehen, dass dann Gott möchte auch die Stiftshütte haben, später den Tempel. Dann kommt der neue Bund. Gott wohnt in uns durch den Heiligen Geist. An diesem Ort, er ist jetzt nicht mehr an ein Gebäude an sich gebunden. Und dann im neuen Jerusalem wird stehen, das dürft ihr auch gerne noch einmal aufschlagen, Offenbarung 21, Vers 3. Dort, wenn alles vollkommen ist, wenn die Schöpfung wiederhergestellt ist, dann wird Gott auch wieder wohnen bei dem Menschen. Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Nation sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott möchte mit dem Menschen zusammen wohnen an einem heiligen Ort. Darum geht es in der Bibel. Wenn jemand noch bessere Vorschläge hat, ihr könnt gerne nach der Predigt mich herausfordern und darüber diskutieren. Aber wir müssen davon jetzt ausgehen, um Segen zu verstehen. Also, wir schlagen unseren heutigen Predigttext auf, 1. Mose 1, Vers 26 bis 28, also einen der vier Predigttexte. Und bei uns ist es so üblich, dass man aufsteht, wenn das Wort Gottes gelesen wird. Ich weiß, ihr habt schon viel gestanden, aber vielleicht, wenn es euch möglich ist, würdet ihr euch nochmal aufstehen. Wir lesen die Verse 26 bis 28. Lesung. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Wort des lebendigen Gottes. Dürft euch gerne setzen. Aus Vers 28 wird unsere erste Ableitung zum Thema Segen kommen. Und dazu ist es wichtig, erstmal ein Grundgerüst uns zu konzipieren. Was ist Segen? Und dazu möchte ich gerne kurz einmal auf den Begriff eingehen. Segnen an sich bedeutet eigentlich in der ersten Sinne erstmal gut reden. Gut reden. Hast du gut gemacht, gut reden. Und es gibt einen Unterschied in der Bibel zwischen segnen und preisen. Und den möchte ich auch, dass wir den hier ein bisschen betonen, weil das ist wichtig. Grundsätzlich gilt, gesegnet wird vom Höheren zum Niedrigeren und gesegnet wird vom Geringeren, gepriesen wird vom Geringeren zum Höheren. Ganz einfach, Gott segnet den Menschen. Wir segnen nicht Gott. Passiert nicht. Aber Gott segnet uns. Aber wenn Gott uns segnet, was machen wir nach der Anbetungsstunde oder in der Anbetungsstunde? Wir preisen Gott. Also grundsätzlich kann man sagen, gesegnet wird von oben nach unten, gepriesen wird von unten nach oben. Wir sehen das auch bei Abraham und Melchisedek. Melchisedek segnet Abraham und Hebräer 7, Vers 7 sagt uns dann, das Geringere wird durch das Bessere gesegnet. Und dazu kommen wir dann zu so einem Schaubild, das erstmal wichtig ist zum Verstehen. Wenn der Mensch gesegnet wird, dann kommt es von oben. Dann kommt es von überhalb des Menschen. Aber, kleine Ausnahme, Menschen können sich auch gegenseitig segnen, ohne Rangordnung. Wir lesen das in 1. Petrus zum Beispiel: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Auf diese Perspektive möchte ich jetzt in meiner Predigt nicht so stark eingehen. Ich möchte gerne Gottes Segen für den Menschen betonen. Und das erste Mal, dass Gott jemanden segnet, sind die Tiere im Schöpfungsbericht. Dann segnet er nochmal den Menschen, die Stelle haben wir gerade gelesen, und dann später auch nochmal den siebten Tag. Gut, Vers 28. Was lernen wir hier über Segnen? Erstmal grundsätzlich Voraussetzung. Gott spricht zu Mann und Frau. Er segnet das Kollektiv, das Gemeinsame, nicht das Individuum. Worin besteht der Inhalt des Segens? Im Leben und in der Lebensfülle. Seid fruchtbar und mehrt euch. Fruchtbar sein, Kinder, ja, in diesem Kontext, Leben und Lebensfülle füllt die Erde. Segen hier von Gott, und das ist ganz wichtig, Leben und Expansion als Fortpflanzungsmittel. Also Gott spricht, füllt die Erde, das heißt, der Mensch soll nicht nur im Garten bleiben und sich dann um sich selbst drehen, sondern das, was Gott segnet, hat auch Ausbreitungscharakter, hat auch Effekt nach außen hin. Gott segnet nicht nur und dann bleiben wir hier schön unter uns und keiner kümmert sich mehr um den anderen und auch alles gut, Leute, mir geht's gut, sondern nein, raus, weiter, verbreiten, füllen, vermehren. Gottes Reich expandiert. Und herrschen. Herrschen habe ich hier mit Lebensfülle gedacht. Und wisst ihr, wir alle kennen diese Momente des Segens. Wenn wir auf der Terrasse sitzen am Sonntagnachmittag oder in der Wohnung auf der Couch und dann ein schönes Tässchen Kaffee mit einem Stück Kuchen essen. Ja, da denken wir, uns geht's gut. Ja, und das können wir auch darunter verstehen. Lebensfülle bedeutet, das Leben ist gut zu einem. Und Gott spricht einem das hier erstmal zu in 1. Mose 1. Und das ist jetzt auch ganz wichtig. Gott spricht es zu, wo Gott und Mensch zusammen sind. Dort kann der Segen entstehen. Segen entsteht in der Präsenz Gottes, von Gott ausgehend. Gott als Urheber des Segens. Ganz zentral wichtig. Dort, wo Gott ist, dort ist das Leben, weil Gott selber das Leben ist. Kinder sind ein Zeichen für das Mehren des Lebens, für den Segen von Gott. In der Gegenwart Gottes gibt es Leben im Überfluss. Daher haben auch wir zum Beispiel ewiges Leben, weil Gott uns gerettet hat und in uns wohnt. Und das Leben dient dazu, die Erde zu füllen. Die Ausbreitung der Wohnung Gottes, all das ist im Schöpfungssegen verankert. Nun, jetzt mag sich der eine oder andere fragen, dieser Segensspruch steht doch im Imperativ da. Da steht, seid fruchtbar und vermehrt euch. Das ist genauso wie, wenn ich jetzt zu meinem Kollegen Samuel sagen würde, Samuel, stell dir vor, ich bin deine Mutter und sag, räum dein Zimmer auf. Wo ist da der Segen? Da ist kein Segen. Und genauso ist das auch bei uns Menschen, oder? Und deswegen, Samuel wird das mal versuchen, versucht das nachher mal, in dein Zimmer zu sprechen. Zimmer, räume dich auf. Wie viel wird da passieren? Wenig. Auf der Arbeit ist es genauso. Wir haben endlose Meetings, diskutieren, was zu tun ist, aber nur weil wir nachher wissen, was zu tun ist, bedeutet das nicht automatisch, dass es gemacht wird. Ja? Wir können dem Hund 30 Mal sagen, ne? Egal, ihr versteht das Prinzip. Ganz anders ist es, wenn Gott redet. Wenn Gott redet, dann ist das nicht nur ein Reden ins Leere. Das ist nicht nur ein Verschwinden, wenn man es gesprochen hat. Wie, räum dein Zimmer auf und ich komme später wieder, ach, immer noch nicht aufgeräumt. Nein, wenn Gott da spricht, dann passiert auch was. Gott spricht am Anfang, es werde Licht und es wurde Licht. Wenn Gott redet, dann ist das kein Reden ins Leeren. Das ist Reden, da passiert was. Das ist Aktion, Angriff, Attacke, da ist vollkommenes Handeln mit einbeschlossen. Wir nennen das in der Theologie, wenn ich das mal sagen darf, wenn, falls jemand das möchte, wissen möchte, performatives Reden. Wenn Gott redet, das ist kein, es passiert nichts, sondern es passiert was dabei. Und wir sehen das auch bei Adam und Eva, als sie Eva schwanger wird und dann ein Kind bekommt, sagt sie in 1. Mose 4, Vers 1, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Gott hat es gewirkt. Gott spricht im Garten Eden den Menschen an. Er wendet sich dem Menschen zu. Er wohnt bei dem Menschen und geht umher. Und ihr alle kennt die Geschichte. Nach dem Sündenfall wird auch der Schöpfungssegen in seiner reinen Form, ja, sage ich mal, gestört. Die Frau kriegt Mühsalen beim Kindergebären, die Lebensfülle ist auch nicht mehr da, der Mann schwitzt beim Arbeiten und müht sich ab auf dem Ackerboden. Und so ist das Gute, was Gott geschaffen hat, durch den Menschen pervertiert, aber immer noch vorhanden. Es ist nicht ganz weg. Ja, also der Schöpfungssegen bleibt immer noch erhalten, nur halt limitiert und mit dem Bösen durchdrungen. Die Konsequenz des Sündenfalls ist auch, dass jetzt Adam und Eva Garten Eden verlassen müssen. Sie müssen außerhalb von der Wohnung Gottes leben. Und außerhalb von Gott, dort gibt es Chaos und Tod. Wir sehen das in 1. Mose 4, Kain und Abel, der Brudermord. Kaum ist der Mensch aus dem Leben Gottes, wo Gott das Leben ist, heraus, weg, kommt er in den Tod, stürzt in den Tod. Chaos und Tod, Verwüstung und Leid, Mühsal und Schweiß und die Rückkehr zum Staub. Fortpflanzung, Kinder, Leben sind keine Selbstverständlichkeit mehr. Und wenn ihr 1. Mose gelesen habt, dann wird euch das auch auffallen. Sarah kann keine Kinder bekommen, Gott muss ihren Mutterleib öffnen. Rebekka kann keine Kinder bekommen, Gott muss ihren Mutterleib öffnen. Rahel kann keine Kinder bekommen, Gott muss ihren Mutterleib öffnen. Und so wird aber trotzdem die Entstehung des Lebens ein Segen von Gott, weil Gott dort so handelt, dass die Menschen Kinder bekommen können. Auch im Bund am Berg Sinai und mit dem Volk Israel sagt Gott dann später, das habe ich dir vorgelegt, Segen und Fluch. Also auch der Bund am Berg Sinai ist nicht mehr nur ein reiner Segensbund, sondern beinhaltet auch gleich den Fluch, falls er nicht eingehalten wird. Aber es geht grundsätzlich, das Leben ist immer stärker als der Tod. Tod ist, ich nenne es ihn, den größten Feind. Wir haben keine richtige Bibelstelle dafür. Wir wissen nur, dass 1. Korinther 15 sagt, der Tod wird als letzter Feind hinweggetan werden. Jesus Christus hat den Tod nicht umgangen, sondern durchschritten. Und gerade so gezeigt, dass das Leben, das von Gott kommt, unzerstörbar ist. Und das haben wir heute Morgen hier gefeiert. Und wir lesen davon auch dann im neuen Jerusalem, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Die Wiederherstellung der Schöpfung bedeutet auch das Ausgrenzen, das Hinausschieben, das Zerstören des Todes. Und trotzdem geschieht hier eine Trennung zwischen Gott und Mensch. Und der Rest der Bibel besteht aus der Geschichte, wie der heilige Gott mit dem gefallenen Menschen wieder zusammenkommen möchte. Wir sehen das dann in, wir machen ein bisschen einen Sprung jetzt zu dem Volk Israel, wo sie dann stehen am Berg Sinai und auch Gott ihnen den Auftrag gibt, die Stiftshütte zu bauen. Und ich lade euch einmal ein, 2. Mose aufzuschlagen. 2. Mose, das letzte Kapitel. 2. Mose, Kapitel 40. Gott sagt, ich möchte unter euch wohnen, sagt das im Exodus, also im 2. Buch Mose, Entschuldigung. Manchmal komme ich hier ein bisschen durcheinander. Ich bin immer so gewohnt, diese anderen also erstes Buch Mose Genesis und zweites Buch Mose Exodus zu sagen. Es tut mir leid, wenn ich da manchmal durcheinander komme. Im zweiten Buch Mose gibt Gott den Auftrag, hey, Gott sagt, okay, hey, hier Israel, ich möchte unter euch wohnen. Ich habe hier schon das Land vorbereitet. Jetzt gibt es noch einen genauen Ort, da wird später der Tempel stehen. Aber solange wir das noch nicht haben, machen wir eine Alternative und die heißt Stiftshütte. Und du sollst sie genau so und so und so und so bauen. Und wenn das ist, dann ist alles gut. Und Mose baut sie genau so und so und so und so. Und wir lesen davon in Kapitel 40, Vers 34, 2. Mose. Mose hat das Werk vollendet, Vers 33 Ende, und dann kommt Gott. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. So oft sich die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Söhne Israels auf allen ihren Wanderungen. Wenn sie sich aber nicht erhob, dann brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Mose vollendet das Werk, die Stiftshütte. Gott zieht ein. Und was ist mit dem Menschen? Er kann nicht kommen in die Gegenwart Gottes. Das zweite Buch Mose schließt im Eklat. Gott ist da in der Stiftshütte und der Mensch kann nicht hineingehen. Gott wohnt da jetzt, greifbar und doch nicht berührbar. Er ist da, aber wir können ihm nicht begegnen. Nun, und die Frage, die sich dann daraus stellt natürlich ist, wie kann der Mensch, der jetzt ungerecht ist, der nicht würdig ist, der unheilig ist, unrein, zu Gott kommen, der all das ist? Und das lesen wir in 3. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Gott muss reden aus diesem Zelt. Gott muss zum Menschen sprechen. Gott muss einen Weg machen. Wenn der Mensch kann keinen Weg machen zu Gott. Gott muss ihn ebnen. Und wir lesen, wenn wir dann weiterlesen, würden wir die ganzen Opfer lesen, die Gott quasi aufzeigt und die Gott verordnet, damit der Mensch wieder in die Stiftshütte gehen kann. Und dann kommen wir, nachdem er das alles verordnet hat, zu 3. Mose Kapitel 9. Das ist der zweite Text. Hier seht ihr einmal eine Abbildung von der Stiftshütte. Und ihr dürft diese Wörter, so Gottes Gegenwart, Gebet, Anbetung, das könnt ihr mal vergessen. Aber da seht ihr den Aufbau der Stiftshütte. Und Mose stand quasi vor dem Eingang und Gott war im Allerheiligsten bei der Bundeslade. Dort wohnte Gott und Mose war ja der heftigste von allen Israeliten. Selbst Mose konnte nicht hineingehen. Und deswegen muss Gott jetzt aus dem Zelt sprechen, zu Mose hin und ihm Anweisungen geben, wie der unreine, unheilige Mensch wieder rein und heilig werden kann. Er tut das und das Ergebnis lesen wir dann in Kapitel 9. Die Priester werden geweiht, Aaron und seine Söhne werden geweiht. Aaron macht dann ein Opfer und schwingt ein Schwingopfer vor dem Herrn, ganz wie Mose geboten hatte. Und dann Vers 22. Und Aaron erhob seine Hände hin zum Volk und segnete sie. Und er stieg dann herab nach der Opferung des Sündopfers und des Brandopfers und des Heilsopfers. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung. Und als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Mose und Aaron machen alles, wie Gott es geboten hat, können hineingehen, Gegenwart mit Gott haben, Gemeinschaft mit Gott. Sie wohnen wieder zusammen bei Gott. Und als sie herauskommen, sind sie in der Lage, auch das Volk zu segnen, weil die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt ist. Wir sehen hier, dass dann auch die Herrlichkeit Gottes herabkommt und das ganze Volk sieht es. Vers 24. Und das Feuer ging aus, also die Herrlichkeit des Herrn ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Das war nicht immer so. Als die Herrlichkeit des Herrn dem Volk am Berg Sinai erschien, da sorgte sie nicht für Freude. Da sorgte sie für Furcht und Zittern, für Schrecken und Angst. Gottes Gegenwart ist nämlich niemals neutral. Entweder ist Gottes Gegenwart Gericht, wie am Berg Sinai, wo dann das Volk Angst hat und sagt zu Mose, rede du mit uns, wir wollen nicht mehr, dass er mit uns direkt spricht. Oder Gottes Gegenwart ist Segen und Freude mit Jauchzen. Mose und Aaron gehen in das Zelt, als sie herauskommen, segnen sie das Volk. Nun, wo gehen sie hinein? Und das ist jetzt auch das, was ich hier mitgebracht habe. Ich habe einmal versucht, jetzt kommen wir auf die Frage zurück, das hier darzustellen, was im Allerheiligsten stattfindet. Und zwar haben wir dort den siebenarmigen Leuchter, die Juden nennen das die Menorah, die steht für die Gegenwart Gottes. Okay? Das ist auch ganz interessant. Ich weiß nicht, wer von euch sich ein bisschen mit Israel auch mal auseinandergesetzt hat. Neben dem Davidstern auf der Fahne ist ja noch ein anderes großes Zeichen für die Juden ganz wichtig und das ist dieser siebenarmige Leuchter, die Menorah. Und es zeigt, wurde nach der Staatengründung Israels wieder hochgehalten, Gott ist mit uns, Gott steht bei uns. Also diese siebenarmige Leuchter hier, symbolisch veranschaulicht mit drei Kerzen für Vater, Sohn und Heiliger Geist, weil es ist ja nur ein Bild, also es ist jetzt nicht der siebenarmige Leuchter. Und dieser siebenarmige Leuchter scheint, erhält das Heiligtum. Auf der gegenüberliegenden Seite ist das Schaubrottisch mit 12 Broten drauf. Hier sind 12 schön abgezählte Brotscheiben. Die stehen für das Volk Israel. Und im Heiligtum wird quasi vergegenwärtigt, was das Perfekte ist, was das Ultimum ist, nämlich dass Gott und der Mensch zusammen wohnen an einem heiligen Ort. Und dieser Leuchter, wir lesen das jetzt nicht aufgrund von Zeitgründen, aber steht in der Bibel in 2. Mose 25, dass er genau so aufgestellt wurde, dass er auf die gegenüberliegende Seite, wo die Schaubrottische sind, wo das Schaubrote sind, scheint und leuchtet. Also Gottes Gegenwart leuchtet auf den Menschen. Und dann kommen wir auch zur nächsten Stelle. Wir haben hier gesehen, Aaron und Mose konnten das Volk segnen, nachdem sie in die Stiftshütte gegangen sind. Mit was haben sie das Volk gesegnet? Das ist unsere dritte Stelle in 4. Mose 6. Und zwar die Verse 22 bis 27. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Söhne Israel segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen, und ich werde sie segnen. Merkt ihr auf, hier kommt das Wort, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Dieses Leuchten, vergegenbildlicht in der Stiftshütte. Gottes Gegenwart leuchtet auf den Menschen. Wir lesen auch hier, dass dreimal steht der Herr. Der Herr segne dich, der Herr lasse sein Angesicht, der Herr hebe sein Angesicht auf dich. Es gibt einige Ausleger, die das klar auf die Trinität, also auf die Dreieinigkeit Gottes hindeuten. Behaltet das im Hinterkopf, wir kommen nachher noch darauf zurück. Also 4. Mose 6, zeigen ein Leuchten, ein Scheinen auf etwas anderes. Die Gegenwart Gottes zeigt, dass wir auch Gnade vor Gott gefunden haben. Das Heiligtum der Stiftshütte spiegelt das Idealbild dar von Israel, die der Präsenz Gottes ausgesetzt sind, im Haus Gottes und im Schein seiner Herrlichkeit verweilen. Diesen Satz noch einmal vor. Das Heiligtum der Stiftshütte da spiegelt das Idealbild dar von Israel, die der Präsenz Gottes, der Menorah, ausgesetzt sind und im Schein seiner Herrlichkeit, dem Leuchten, verweilen. Gut. Dann. Gut, Jonas, du hast uns das jetzt alles hier erklärt. Super schön, ich habe ein bisschen was verstanden, aber wo ist denn jetzt hier Jesus? Vielleicht fragt er sich das der ein oder andere. Jesus sei überall gegenwärtig, aber wir wollen das jetzt auch noch anbringen. Unser ganzes Verständnis, was wir jetzt hier aufgebaut haben aus dem Alten Testament vom Segen, mit hineinnehmen ins Neue Testament, wenn dann Paulus von Segnen spricht, dass wir quasi eine Vorstellung davon haben, was er damit meint. Ich habe einmal eine Definition ausgearbeitet. Segnen ist eine göttliche Handlung, die Leben schenkt und im Vater ihren Ursprung hat. Sein Segen ist zugleich Wort und Gabe. Also, das haben wir schon gesagt. Wort ist, er spricht nicht nur ins Leere, also er spricht, Wort ist, er spricht, aber er spricht nicht nur ins Leere, denn wenn er spricht, dann passiert auch was. Das ist aktives, performatives Reden Gottes. Leben als Inhalt des Segens. Und dazu lade ich euch jetzt ein, zu unserer letzten Stelle aufzuschlagen, Epheser 1, Vers 3. Die mag euch ja schon bekannt vorkommen. Andreas hat ja über das Buch Epheser gepredigt. Vielleicht klingelt da bei dem einen oder anderen noch was. Aber es war auch, glaube ich, eine lange Predigtreihe, von daher. Ich weiß nicht, wann die Predigt war über Epheser 1, Vers 3. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Vers 6. Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Und Vers 11. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind. Und Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. Vers 3. Wir sehen hier wieder diese doppelte Dimension. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir preisen den Vater, der Vater segnet uns. Vers 3. Gepriesen von unten nach oben, gesegnet von oben nach unten. Nun, worin hat der Vater uns gesegnet? Es steht hier mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und natürlich meint es alle die Sachen, die er nachher aufzählt, aber auf die möchte ich gar nicht so genau eingehen. Ich möchte gerne mit meiner Definition arbeiten, weil wir jetzt das Thema Segen im Vordergrund haben und nicht eine Auslegungspredigt. Genau. Also was ist denn die größte Segnung für einen Christen? Wir sind mit vielem gesegnet, lesen wir hier. Aber was ist die größte Segnung? Die größte Segnung für uns Christen ist Jesus Christus selbst. Denn erstens ist er das ultimative Wort, hier zugleich Wort und Gabe. Erstens, er ist das Wort. Wir lesen das in Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und Gabe, Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also Christus ist der ultimative Segen Gottes. Ich spiele ein Spiel auf meinem Handy, bin manchmal nicht ganz so heilig unterwegs. Das heißt Clash Royale. Und im Clash Royale gibt es verschiedene Levels. Es gibt so Meister, Herausforderer und ganz oben gibt es den ultimativen Champion. Und der ultimative Champion, also der ultimative Meister, das ist das Höchste, was du erreichen kannst, das Beste, was es gibt. Darüber hinaus gibt es nichts. Und so ist das auch für uns als Christen. Christus ist der größte ultimative Segen, den wir als Menschen empfangen können. In Christus begegnet dem Menschen Gottes ultimativer Segen. Es steht hier in Vers 3, gepriesen sei der Vater, der uns gesegnet hat in Christus. Also Segen nimmt seinen Ursprung bei Gott, dem Vater, und wird übermittelt durch Christus. Der Segen ist fest, genau. Der Vater wird als Ursprung und Ziel allen Segens der Schöpfung anerkannt und angebetet. In seinem fleischgewordenen, für uns gestorbenen und auferstandenen Wort, Jesus ist das hier, überhäuft er uns mit seinen Segnungen und durch das Wort legt er uns die Gabe aller Gaben, den Heiligen Geist, ins Herz. Also hier auch wieder Segen als Kombination aus Wort und Gabe, und Vater, Sohn und Heiliger Geist sind darin verwoben. Die sind dort mitwirkend. Wir lesen das in Vers 13, wo steht, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Der Segen ist also fest in der Dreieinigkeit verankert. Deswegen damals, falls ihr euch zurückerinnern könnt, 4. Mose 6, dreimal der Herr. So wie im Alten Testament auch dreimal beim aaronitischen Segen der Herr genannt wird, ist auch beim Lobpreis Gottes des Paulus die gesamte Dreieinigkeit Gottes sichtbar. Wir sehen auch schon im Alten Testament genau das Folgende. Also, fassen wir zusammen. Segen geht von Gott aus und führt zu Gott hin. Es ist diese doppelte Dimension. Gott segnet uns, wir preisen Gott. Epheser 1, Vers 3 steht dort. Der Grund unseres Preises sind die Segnungen Gottes. Deswegen können wir sagen, segnen bewirkt Preisen. Wenn ich dann, um das Bild vom Anfang aufzunehmen, mit meiner Kaffeetasse auf meinem Wohnzimmer-Couch sitze und es mir gut geht und ich das Leben genießen kann, dann bin ich nicht nur für mich alleine und denke, oh ja, nur ich und mein Kaffee und alles andere interessiert mich nicht. Nein, wenn es einem gut geht, hat es auch eine Dimension des Lobpreises. Wir danken Gott für das Essen, wir danken Gott für die guten Gaben, wir danken Gott für Brot und Kelch, wir beten ihn dadurch